Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die nächste Frage, die kennen Sie vermutlich alle. Die kennen Sie vom Spielen mit Ihren eigenen Kindern oder mit den Enkeln. Ich sehe was, was du nicht siehst. Einige von Ihnen, die lachen oder nicken, das ist ein ganz vertrautes Spiel. Das haben wir selbst als Kinder gespielt und jetzt spielen wir es auch mit unseren Kindern. Und dabei wird immer irgendwas im Raum ausgesucht. Mein Sohn, der ist noch nicht so alt, der sucht immer irgendwas ganz Großes aus und dann ärgert er sich, dass nach dem zweiten Mal schon klar ist, was er gesehen hat. Wenn man ein bisschen größer ist, ein bisschen trickreicher, dann sucht man sich irgendeine Mini-Kleinigkeit aus, irgendein Detail und nennt eben die Farbe davon und sagt dann zum Beispiel, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist rot. Und wer dann als erster diesen kleinen roten Gegenstand geraten hat, der darf die nächste Farbe bestimmen. Und ich finde, bei diesem Spiel, da wird sehr deutlich, dass Sehen und Sehen irgendwie nicht gleich ist. Denn man kann sehen, was so augenscheinlich direkt vor unserer Nase ist, und man kann doch für das Wesentliche ganz blind sein. Und heute, da geht es um sehende Menschen, die blind sind für das Wesentliche. Und es geht um einen Blinden, der eben genau diesen Blick für das Wesentliche hat. In zwei eigentlich ganz kurzen Episoden berichtet Lukas von dem blinden Sehenden und dem sehenden Blinden. Und der Predigttext heute steht im 18. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Er nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geiseln und töten, und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber verstanden nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Es geschah aber, als Jesus in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Weg und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die da vorbeiging, da forschte er, wer das wäre. Und da verkündeten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, die fuhren ihn an, er solle schweigen. Und er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu sich zu führen. Und als er näher kam, fragte er ihn: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Und er sprach: Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, stimmte ein in den Lob Gottes. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden. Jesus, er weiß es, er sieht schon, was ihn dort in Jerusalem erwartet. Dass er verhaftet werden wird, misshandelt, dass er leiden und am Ende den Kreuzestod sterben muss. Vor Augen steht die Leidensgeschichte Jesu. Vor Augen steht die Zeit, auf die wir jetzt im Kirchenjahr zugehen, die Zeit der Passion. Und ich gebe zu, es ist auf den ersten Blick eine Zeit, die wir so manches Mal irgendwie als unbequem und als anstrengend empfinden. Aber ich finde, es ist auch eine Zeit, die den Blick in die Tiefe der Dinge und in die Tiefe des Lebens in sich trägt. Denn nur wer in die Tiefe schaut, der bekommt eine Ahnung von dem Geheimnis der Passion Jesu. Dieses Geheimnis, das uns womöglich so wenig fassbar, ja geradezu paradox vorkommt. Denn in Leiden, in Tod und Auferstehung Jesu, gerade darin vollendet sich Gottes Liebe. Gerade im verspotteten, im misshandelten und schließlich am Kreuz sterbenden Jesus, genau darin schauen wir Gott selbst. Und genau um dieses Geheimnis geht es beim Aufstieg nach Jerusalem. Und dieses Geheimnis auch nur zu erahnen, dafür braucht es tatsächlich den Blick für das Wesentliche. Die Jünger aber haben diesen Blick für das Wesentliche nicht. Seht doch, sagt Jesus, aber sie bleiben blind. Sie aber verstanden nichts davon. Ich glaube nicht, dass Lukas die Jünger an dieser Stelle als außergewöhnlich begriffsstutzig darstellen will oder sie irgendwie schlecht dastehen lassen möchte. Ich glaube vielmehr, dass all das, was da über Leid, über Vollendung, über Tod und Auferstehung gesagt wird, das ist doch wirklich kaum zu begreifen. Und wie sollten wir dabei auf die Idee kommen, dass genau in diesem Leiden und in dieser Schrecklichkeit Gottes Liebe zu erkennen ist? Und in gewisser Weise würde ich sagen, uns geht es irgendwie ganz ähnlich wie den Jüngern. Wir bewegen uns Jahr für Jahr durch die Passionszeit auf Ostern zu. Und das über all die vielen Sonntage hinweg. Aber können wir das Geheimnis der Passion Jesu wirklich begreifen? Oder ist es vielmehr so, dass wir im Grunde gesagt Jahr um Jahr um dieses Geheimnis wieder und wieder kreisen? Dass wir irgendwie versuchen, uns diesem Geheimnis und der Mitte zu nähern, aber ob wir das wirklich verstanden haben, ich weiß es nicht. Und da ist ja auch die Frage, können wir das überhaupt verstehen? Können wir das begreifen? Und haben wir diesen Blick für das Wesentliche, den nicht einmal die Jünger Jesu haben? Einer in dieser Geschichte, der hat ihn, diesen Blick. Und vielleicht hat er ihn genau, weil er blind ist. Denn der Blinde sieht, wofür die Sehenden, wo vielleicht auch wir, kein Auge dafür haben. Der Blinde erkennt, wer Jesus ist. Er erkennt, was es mit ihm auf sich hat. Denn er ruft: Jesus, du Sohn Davids. Der Blinde sieht, was die Sehenden kaum sehen und wahrnehmen. Nämlich, dass in Jesus, der Sohn Davids, der verheißene Messias, ja Gott selbst am Werk ist. Und eigentlich, wenn man sich die Geschichte näher betrachtet, dann kann man sagen, dass der Blindende sehr sehend vorgeht, um mit Jesus in Kontakt zu kommen. Zuerst einmal hört er Schritte. Er hört die Gespräche der Vorbeigehenden, sammelt Informationen und macht sich kundig. Und dann liegt er Jesus in den Ohren. Er macht Geschrei. Man könnte sagen, ziemlich peinlich, unüberhörbar, fast aufdringlich. Bestimmt haben ihn viele als unverschämt angesehen. Aber dieser Blinde, er versteckt seine Not nicht. Er verkriecht sich nicht in irgendeiner Ecke. Nein, er stellt seine Not mitten in die Öffentlichkeit. Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. So schreit er diese Not heraus. Und völlig ungebremst, so scheint es, bricht das aus ihm heraus, was ihn bedroht, was ihn Angst macht, was ihn die Kraft zum Leben kostet und ihm raubt. Seine Not, die bleibt nicht verschlossen in seiner Seele, sondern seine innere Not, die bekommt ein Außen. Erbarme dich meiner. Er schreit diesen Erbarmensruf geradezu heraus. Ein Eleison me, wie es im Originaltext heißt. Und er schenkt damit, mit diesem Ausspruch, uns Christen einen der wichtigsten Bittrufe, nämlich das Kyrie eleison, das Herr, erbarme dich. Dieses Kyrie eleison, mit dem wir den Gekreuzigten und den Auferstandenen zu Beginn eines jeden Gottesdienstes in unsere Mitte rufen. Diesen Schrei des Blinden, der aus dem innersten und tiefsten Herzen kommt. Auch wir rufen ihn Woche für Woche zu Gott. In unserer Liturgie, da klingt er sehr viel abgemildeter. Da hat er nicht mehr diese urtümliche Wucht. Er klingt nicht so existenziell und nicht mehr so tief aus diesem zerbrochenen Herzen kommend. Aber ich glaube, dass dieses Kyrie eleison, das Echo dieses Schreis, noch immer in sich trägt. Und dass es gut ist, sich ab und an daran zu erinnern, welche Worte und welche Intensität diese Worte des Kyrie eleison haben können. Vielleicht versteht nur derjenige, der selbst in einer ähnlichen, existenzbedrohenden Situation wie der Blinde ist, wie leicht es sein kann, diesem Schrei nach dem rettenden Jesus nachzugehen, diesen Schrei nach einem erlösenden Gott. Und Jesus, er sieht den Bettler an und er fragt ihn: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Und ich frage mich, ob ich jetzt gerade eine spontane Antwort auf diese Frage hätte. Was würden wir tun, wenn Jesus jetzt hier hereinkäme, würde uns Einzelne angucken und sagen: Was möchtest du, was ich dir tun soll? Schweigen. Wir müssten vermutlich erstmal grübeln, hin und her überlegen und hoffentlich nicht das Falsche sagen. Denn wie oft steht denn jetzt Jesus vor uns, der Messias, und fragt gerade uns diesen entscheidenden Satz? Wir würden uns fragen: Was ist wirklich wichtig für mein Leben? Was brauche ich? Und allein, dass das nicht gleich aus mir heraussprudelt und ich nicht sofort sagen kann, was ich will, das zeigt doch: Habe ich eigentlich ein Gespür dafür, was ich als Wesentliches zum Leben brauche? Weiß ich wirklich, wissen wir wirklich, was das Wesentliche ist? Der Blinde, so scheint es jedenfalls, der weiß es ganz genau, dass ich sehen kann. Nicht irgendetwas, nein, das Wichtigste, nämlich sehen zu können. Und wenn man im griechischen Originaltext guckt, dann kann man auch sagen, und das finde ich eigentlich die schönere Übersetzung, dass dieses Sehen übersetzt werden kann mit ein Gesicht erlangen. Wir sehen immer als etwas sehr Aktives, aber ein Gesicht zu erlangen für andere ist eine ganz andere Deutung dieses Wortes. Und darum geht es. Denn mit einem Schlag bekommt dieser Mann aus Jericho von Jesus ein Gesicht geschenkt. Er bekommt das wieder, was sein Schöpfer ihm gegeben hat. Denn mit seinem Sehen bekommt er auch sein Angesehenwerden wieder. Sehen und angesehen werden. Jesus, er sieht den Mann. Er sieht ihn und er schaut ihn an. Und in diesem angeschaut werden wird der so weitsichtige Blinde wieder sehend. Ich glaube, in diesem Sehen Jesu, da liegt etwas vom Sehen des Schöpfers. Wir beten das oft in Psalm 139. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und so können wir sagen, Gott schaut mich an und ich bin. Gott schaut mich an und ich habe Würde. Gott schaut mich an und ich bin heil. Gott schaut mich an und ich bin sehend. Sehend für das, was wesentlich ist im Leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.